Wir hatten uns vorgenommen, in diesem Sommersemester biblische Kurzgeschichten zu besprechen. Und da ist eine Familiengeschichte, eine Familienkurzgeschichte. Familiengeschichten sind sonst meist länglich, nicht? Eine Familienkurzgeschichte in 2. Timotheus 1, Vers 5. Da schreibt Paulus: Ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Vor einiger Zeit bekam ich ein hübsches Geschenk. Da schickte mir jemand einen handgeschriebenen Brief aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Er stammt von dem bekannten Liederdichter Albert Knapp. Von dem sind eine ganze Reihe Lieder im Gesangbuch, zum Beispiel Eines wünsche ich mir von allem anderen und solche. Und da erzählt dieser Albert Knapp einem Vorfahren von mir, zuerst von seinem persönlichen Leben, dann von seinen Plänen, dass er eine große Liedersammlung aller evangelischen Lieder herausbringen möchte, das hat er noch getan. Es war für mich sehr reizvoll, in solch einem Brief eines betrübten Mannes einmal so von seinem Alltag und von seinen Plänen und von seinen Sorgen zu lesen. Aber noch viel reizvoller, noch viel schöner ist es, in der Korrespondenz eines Mannes herumzustöbern, der einer von den ganz Großen war, der voll des Heiligen Geistes der Weltgeschichte eine neue Richtung gegeben hat. In der Korrespondenz des Apostel Paulus. Ich habe hier vor mir liegen, allerdings leider nicht handschriftlich, aber Paulus hat auch meistens mit der Schreibmaschine geschrieben. Das heißt, er hat sie einem, wie man es damals machte, einem Freund diktiert, seine Briefe. Und nur die Unterschrift selber gemacht. War schon ein sehr moderner Mann, nicht? Ich habe hier einen Brief des Paulus vor mir liegen, der besonders bedeutungsvoll ist. Ein kurzer Brief. Er ist geschrieben kurz vor seiner Hinrichtung. Er, ein Märtyrertod in Rom, stirbt. Und in diesem Brief nimmt dieser große Apostel Paulus Abschied von einem seiner besten Schüler und Freunde und Brüder und Mitarbeiter, von dem jungen Timotheus. Wenn es nicht etwas abgeschmackt wäre, würde ich sagen, es ist ein Schwanengesang des Paulus. Ich werde, sagt er, ich werde schon ausgegossen wie ein Trankopfer. Ich habe den Lauf vollendet. Er sieht seine Hinrichtung jetzt vor sich. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Und in diesem wunderschönen Brief, in diesem Abschiedsbrief, kommt Paulus auch so beiläufig zu sprechen auf die Familienverhältnisse seines jungen Bruders und Mitarbeiters Timotheus. Und sehen Sie, da kommt diese Familienkurzgeschichte. Ich erinnere mich deiner Großmutter und an deine Mutter Eunike. Ungefärbter Glaube hat in ihren Herzen gewohnt, wie jetzt auch in dir, dem Enkel der Lois. Diese kurze Familiengeschichte, die hat eine Bedeutung weit über ihren Rahmen hinaus. Denn sie lässt uns einen Einblick tun in die erste Christengemeinde. Nein, meine Freunde, viel mehr. In die Gemeinde Jesu Christi, wie sie zu allen Zeiten ist. Ich finde, in dieser Familienkurzgeschichte ist die Rede von der Schönheit und dem Elend der Gemeinde Jesu Christi. Und das möchte ich als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben. Schönheit und Elend der Gemeinde Jesu Christi. Erstens, Wie schön ist die Gemeinde Jesu Christi, wie schön. Der Segen singt, du weißt, du mich oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Erquickend schön ist die Gemeinde Jesu Christi. Ich kann mich gut erinnern, schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter, an deine Großmutter Lois und an deine Mutter Eunike. Diese zwei Frauen waren typische Kinder ihrer Zeit. Einer Zeit, die ganz ähnlich war wie die unsere, wissen Sie, wo auch die Menschen so durcheinander gewürfelt wurden. Und wo alles, was gegolten hatte, aufgelöst wurde, wo die Konservativen ständig Atemnot hatten. Es war eine Zeit ähnlich der unsrigen, wo alles so sich umschichtete. So waren diese beiden Frauen aus Israel, aus den Traditionen des Volkes Gottes, verschlagen nach Kleinasien, mitten in der hellenistisch-römischen, heidnischen Kulturwelt. Und es war wohl mit ihrem Glauben Israels nicht weit her. Jedenfalls haben beide Frauen nicht Namen, wie man sie in Israel trug, aus dem alten Bunde, sondern sie haben griechische Namen. Man bekam die Namen damals meist nicht bei der Taufe, sondern man legte sich zu, der bekam sie im Laufe seines Lebens. Sie haben griechische Namen. Außerdem war Eunike in einer regelrechten Mischehe. Sie, die Frau aus Israel, war verheiratet mit einem heidnischen Manne in Kleinasien. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Sehen Sie die beiden Frauen vor sich. Haltlos, hin und her gerissen im Sturm ihrer Zeit zwischen den strengen Ordnungen des Volkes Gottes und der fröhlichen, gottlosen, heidnischen Welt des Hellenismus. Haltlos. Was ist Wahrheit? Und dann geschieht es, dass diese beiden Frauen, Lois und Eunike, von dem Heil Gottes, von der Offenbarung des lebendigen Gottes in Jesus hören. Sie hören, dass hier ein endgültiges Opfer gebracht ist, der Sohn Gottes selbst. Sie hören, dass ein Heiland auferstanden ist und lebt. Das zieht sie an. Da kommen sie ins Licht der Wahrheit. Sie bekehren sich zu Jesus. Richtig. Sie glauben von Herzen an ihn und erziehen sie den Sohn der Eunike, diesen Knaben Timotheus, so dass sie ihn dem Manne von Golgatha zuführen, bis der als junger Mann ein Mitarbeiter des Völkerapostels wird. Und nun wird alles so schön. Stücklein Gemeinde Jesu Christi. Und das ist einfach schön. Auch im Leben Eunikes und der Lois und des Timotheus wird es schön. Der Paulus skizziert diese Schönheit in ein paar Worten. Er sagt, ein ungefärbter Glaube wohnt in euren Herzen. Ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens, der in deiner Großmutter Lois wohnte und deiner Mutter Eunike. Seht das, was die Gemeinde schön macht. Ungefärbter Glaube, der in Herzen wohnt, das muss ich Ihnen erst erklären. Wenn hier ein gottloser Mensch sitzt, der sagt, wieso soll das schön sein? Das ist langweilig und muffig und pastoral. Wieso soll das schön sein? Ungefärbter Glaube, der in einem Herzen wohnt. Das muss ich Ihnen jetzt ausführlich erklären. Ich gehe am besten so vor, dass ich Wort für Wort durchnehme. Glaube. Meine Freunde, wenn der Paulus vom Glauben spricht, dann meint er nicht den Feld-, Wald- und Wiesenglauben des westdeutschen Normalbürgers. Der ist nicht schön, der ist langweilig und lächerlich und dumm und falsch, dieser Glaube an Herrgott und ans Gute Menschen, nicht so? Muss da ans Gute die Menschen glauben. Der Mensch hat sich als Bestie offenbart, aber der Westdeutsche glaubt treu und brav ans Gute die Menschen. Und dass irgendwo ein Herrgott ist, sehr undefinierbar. Vielleicht redet er an Stalem, aber irgendwo wird er schon da sein. Und darum zahlen wir Kirchensteuer. Lieben Freunde, wenn Paulus vom Glauben spricht, dann meint er nicht diesen Feldwald und Wiesenglauben. Wenn Paulus vom Glauben spricht, dann sieht er den Sohn Gottes, Jesus, wie er an dem blutigen Kreuz hängt. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Und dann sieht er diesen Jesus, wie er glorreich aufersteht, dass Kriegsknechte ohnmächtig werden und der Stein wegfliegt und die Hölle zu seinen Füßen liegt. Wenn Paulus vom Glauben spricht, dann sieht er auf den gekreuzigten und lebendigen Jesus. Glaube, Glaube, meine Freunde. Jetzt muss ich in ein paar Worten sagen, ganz klar. Glaube, das ist, dass ich in mir selber nichts Gutes mehr finde. Kein gutes Fädchen und doch mich vor Gott völlig gerecht und versöhnt weiß durch diesen Mann von Golgatha. Glaube, das heißt, dass ich die Brücken hinter mir abgebrochen habe und mein Sündeleben und meine Selbstgerechtigkeit und alles zurückgelassen habe und mich mit Leib und Seele diesem Jesus verschrieben habe. Das heißt Glauben. Und seht, das ist das Schöne. In der Gemeinde Jesu Christi gibt es solchen Glauben. In einer dunklen Welt, in einer schmutzigen Welt, wo nichts mehr gilt, wo die Worte billig sind, wo der Boden an Füßen wankt, Menschen, die Jesus gehören und es wissen, die Felsengrund und an Füßen haben, ich habe nun den Grund gefunden, der mein Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Paulus spricht von der Schönheit der Gemeinde Jesu. Da ist solcher Glaube. Und dann sagt er das merkwürdige Wort, dieser Glaube wohnt in den Herzen der Eunike und Lois. Ich muss jetzt das Wörtlein wohnt unterstreichen. Das ist doch ein komischer Ausdruck, dass der Glaube im Herzen wohnt. Wir sagen das doch nicht. Wir sagen, ich habe einen Glauben. Ich höre das so oft, ich war ja Pastor, meine Großmutter und meine Mutter oder mein Vater, die haben mich da im Glauben erzogen und dabei bleibe ich. Wir bleiben beim Glauben oder wir haben den Glauben, aber der Glaube wohnt in uns. Was soll das heißen? Lassen Sie mich an einem Gleichnis klar machen. Sehen Sie, ich bin in Frankfurt am Main groß geworden, war eine große jüdische Gemeinde und wir sind als Penäler in meiner Jugend in Frankfurt ab und zu in die Synagoge gegangen, in diese große, schöne Synagoge, die dann auch in jeder Nacht der Schande verbrannt wurde, und haben dort einen Gottesdienst des alttestamentlichen Gottesvolkes mitgemacht. Nun ist es so, im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge, da ist umgekehrt wie bei uns, da muss man Hut aufhaben. Bei uns nimmt man Hut ab, in der Synagoge muss man Hut aufsetzen. Und wir Jungs, wir hatten natürlich keinen Hut. Und das wussten die schon. Und darum konnte man am Eingang für einen Groschen einen Hut mieten. Es war manchmal ein bisschen sehr großer Hut, der mir über die Augen fiel. Aber es war egal, wenn man Hut und Hut da war. Nee. Und wenn wir also in die Synagoge hineingingen, dann setzten wir uns den Hut für einen Groschen auf. Und wenn wir wieder rauskamen, dann gaben wir den Hut für einen Groschen wieder ab. Und meine Freunde, ich fürchte, dass es vielen von Ihnen so geht mit dem Glauben. Es ist aller Ehren wert, dass Sie an so einem trüben Morgen um 8:30 hier in den Gottesdienst kommen. Und ich fürchte, wenn Sie da reinkommen, dann setzen Sie hier so ein Glaubenshütchen auf, höchstens im Wert von 10 Pfennige. Und solange Sie dann hier sind, da sind Sie durchaus christlich und gläubig. Aber wenn Sie rausgehen, dann lassen Sie das Glaubenshütchen hier schön zurück. Das heißt, heute Abend ist Jesus schon nicht mehr dabei. Heute Abend sieht es vielleicht ganz anders bei Ihnen aus. Und morgen im Alltag, da ist natürlich Jesus nicht mehr dabei. Und am Dienstag ganz vergessen, bis Sie am nächsten Sonntag, wenn ich Glück habe, wieder ein Glaubenshütchen mieten. Am 29. um 9 Uhr ausnahmsweise, nicht? Aber meine Freunde, verstehen Sie, bei Lois und Eunike war es anders. Da wurde der Glaube nicht wie ein Hütchen aufgesetzt, wenn man in die Kirche ging und wieder abgesetzt, wenn man rausging, sondern da wohnte der im Herzen. Das heißt, man war am Sonntagabend auch noch unter Jesu Kreuz. Und Jesus war am Montag den ganzen Tag dabei. Und Jesus bestimmte den Dienstag. Und sehen Sie, das ist schön, dass es solchen Glauben in der Christenheit gibt, der im Herzen wohnt. Das andere ist ja jämmerlich, verstehen wir? Wissen Sie, unser Leben fällt so auseinander. In der Kirche sind wir christlich, im Geschäft sind wir, na sagen wir, geschäftstüchtig. Geschäftstüchtig, sagte ich. Zu Hause sind wir, ja, wir sind zu Hause wieder anders. Unser Leben fällt so auseinander in Stücke. Das ist etwas Wunderschönes, wenn der Glaube an Herrn Jesus im Herzen wohnt und gewissermaßen die verschiedensten Teile unseres Lebens im Innersten eins werden. Dass ich überall als Jesus Jünger und Jüngerin bin, überall. Paulus spricht von der Schönheit der Gemeinde Jesu. Da gibt es Glauben, der im Herzen wohnt. Und da sagt er nun ein merkwürdiges Wort. Er sagt, in deiner Großmutter Lois, deiner Mutter Eunike, war ein ungefärbter Glaube. Ein ungefärbter Glaube. Was soll das heißen? Ich habe mal nachgesehen, was da für ein griechisches Wort steht. Das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, in dem hellenistischen Griechisch. Und da habe ich festgestellt, dass da ein Wort steht, das in seiner ursprünglichsten Bedeutung heißt, unerfahren in der Kunst der Schauspieler. Es lebt ein Glauben in deiner Mutter Eunike, der unerfahren war in der Kunst der Schauspieler. Haben Sie nicht auch schon Christen getroffen, auch Pfarrer, wo man das Gefühl hat, Junge, du bist ein guter Schauspieler. Du spielst richtig gut, Christ. Bloß es fehlt was. Ich spüre nichts von der Kraft des Heiligen Geistes und einem neuen Leben in dir. Das gefärbt der Glaube, verstehen Sie? Unerfahren in der Kunst des Schauspielers. Sehen Sie, wir sind alle Schauspieler. Alle. Sogar das kleinste Kind schon. Haben Sie mal beachtet, wenn Besuch kommt, wie anders auch immer das Kind ist. Nicht? Da fängt sofort an zu schauspielen. Wir sind alle Schauspieler. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann fallen die Masken. Dann wird unser böses Herz offenbar. Dann werden dunkle Sünden ans Licht gezogen. Dann kommt man ins Licht und bleibt im Licht und wandelt im Licht und nicht mehr hinter Masken. Man spürt es einem Christenstand an, ob es Schauspielerei ist. Und bitte überlegen Sie sich, wie Ihr Christenstand ist. Ich erinnere mich, Soldat war, nicht? Wie ich Soldat war. Wie ging das dazu? Als Soldat in der Kasernenstube, nachher als Offizier im Casino. Wie schmutzig. Aber wenn der Divisionsfahrer kam, wenn der bei uns im Casino aß, da wurde an dem Tag ausgerechnet den ganzen Tag keine Zote erzählt. Hör mal furchtbar anständig zu. Nicht? Das Schauspielern wir alle ein bisschen christlich. Bei der Sündenabwehrkanone, wie man nannte. Nicht? Ein Glaube, der nicht Schauspielerei ist, sondern vom Heiligen Geist im Herzen gewirkte Wiedergeburt. Und sehen Sie, das ist das Schöne, dass in der Gemeinde Jesus so etwas gibt. In einer Welt, wo alles schauspielert. Glaube, der einfältig im Licht wandelt. Und nun kommt ein zweites. Das Elend der Gemeinde Jesu. Ich könnte von viel Elend reden. Ich nehme jetzt nur eins, was im Text steht. Um Ihnen das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Sehen Sie, wie ich noch ein junger Mann war, war ich Hilfsprediger in einem Vorort in Bielefeld und erlebte dort ja eine kleine Erweckung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass Menschen sich bekehrten, zum Glauben kamen, das lebendig wurde. Und da habe ich dann damals gedacht, jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, mal sowas wie eine Evangelisation zu veranstalten. Eine Woche lang Evangeliumsvorträge. Und da wohnte in der Nähe von meinem Bezirk ein alter Gottesmann, Dallmayr. Alte Christen kennen den Namen. Er hat im vorigen Jahrhundert in der Gemeinde Jesu eine Rolle gespielt. Und da ging ich zu ihm hin und sagte: Bruder Dallmayr, halt mir mal eine Woche lang Vorträge. Und da sagte er zu: Wie er dann kam, war er so elend, dass wir ihm einen hohen Klavierbock in die Kanzel stellen mussten, dass er sitzend predigen konnte. Und da hatte der alte Mann nun originelle Themen gewählt, die wir überall so plakatierten. Zum Beispiel am ersten Abend: Der gute Mann und die böse Frau. Wer die Bibel kennt, versteht, das sprach er über Hiob. Über den Hiob, dessen Weib sagt: Sage Gott ab und stirb. Am zweiten Tag kam der böse Mann und die gute Frau. Ich habe gerade so ein Raten veranstalten. Was ist das für eine biblische Geschichte? Das ist die Geschichte vom Nabal, dem Narren, dem reichen Schafzüchter und der Abigai. Na, wer die Bibel kennt, versteht es, den anderen kann ich es jetzt nicht erzählen. Und am dritten Tag kam das Thema Großmutter, Mutter und Kind oder wo bleibt der Vater? Und dann las er als Text: Ich erinnere mich des ungefärbten Glaubens, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike, und ich bin gewiss auch in dir. Und der Vater: Großmutter, Mutter und Kind, oder wo bleibt der Vater? Sehen Sie, das ist das Elend der Gemeinde Jesu Christi. Das ist das Elend, das ich meine. Wenn ich oft so Evangelisationsversammlungen habe oder meinen Gottesdienst ansehe und sehe die Leute reinströmen: Großmutter, Mutter, Kind, wo bleibt der Vater? Wo bleibt der Vater? Der Vater, der blieb ein gleichgültiger Heide. Der Vater des Timotheus und der Mann der Eunike blieb Jesus fern. Es war mir fast tröstlich, dass also damals schon die Mehrzahl der Männer überzeugt war, das Evangelium ist eine sentimentale Angelegenheit für Frauen und Kinder, aber nichts für Männer, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wie wird den Männern der damaligen Zeit und unserer Zeit zumute werden, wenn Gott ihnen diesen Boden, auf dem sie stehen, unter den Füßen wegzieht? Wenn sie sehen, dass sie auf wankenden Boden standen und nicht auf Felsengrund, wenn er ihre elenden Sünden ans Tageslicht bringt und in den Mund stopft mit ihrem: Ich tue Recht und scheue niemand. Wenn sie erkennen müssen, dass sie das Heil im Leben und Sterben und Ewigkeit verpasst haben, wenn ihnen die Posaunen des Gerichts in die Ohren gellen und vom Throne Gottes her der Hohn erklingt: Ihr Narren, habt des rechten Weges verfehlt. Es war damals wie heute, seine Männerwelt lächelte über das Christentum. Na, Herr Pastor, Sie geben sich ja viel Mühe, die Kinder zum Guten anzuhalten, und so in der Preislage kriege ich es permanent serviert, als wenn es hier nicht um Wichtigeres ginge. Ich sage noch einmal, dass der Spott wird dieser Welt vergehen, wenn vom Thron Gottes das Lachen kommt: Ihr Narren, da sich für Weise hielten, zu Narren geworden. Dies müssen wir abwarten. Aber seht, das ist etwas vom Elend der Gemeinde Jesu Christi. Dass sie alle Zeit in dem Geruch bleiben, sie habe einen sentimentalen Unsinn zu verzapfen und nicht eine Botschaft. Eine Botschaft über unser Schicksal für Zeit und Ewigkeit. Eine Botschaft, deren Annahme und Ablehnung uns in Himmel oder Hölle bringt. Hier schon und erst recht in der Ewigkeit. Nun lasst mich noch kurz ein Drittes sagen. Ich sprach von der Schönheit und vom Elend der Gemeinde Jesu Christi. Sehen Sie, wenn ich diesen Text lese, dann spüre ich: Die Gemeinde Jesu ist nicht nur schön und nicht nur elend, sondern sie ist auch unheimlich. Gemeinde Jesu ist unheimlich. Jawohl, unheimlich. Sehen Sie, jedes Mal, wenn ich an diesen Text komme, bei meiner persönlichen Bibel lese, dann fällt mir ein schreckliches Wort des Herrn Jesus ein, vom Sohne Gottes, der es weiß. Eunike, ungefärbter Glaube, und der Mann ist nicht da. Da fällt mir das Wort Jesu ein. Zwei werden liegen auf einem Bette. Der eine wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Da spricht Jesus von der großen Scheidung, die einmal kommt. Zwei werden liegen auf einem Bette. Der eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Eunikes Namen steht nicht nur in der Bibel, sondern mit goldenen Buchstaben im Buch Gottes und des ewigen Lebens. Der Name des Mannes ist vergangen. Wir wissen ihn nicht und Gott kennt ihn nicht. Wer den Sohn Gottes und das Heil von Golgatha verachtet, dessen Name verweht. Hölle ist das, Gott auch nicht mehr weiß, wer da ist. Er will es nicht wissen.